Vielen Dank an das Lobpreisteam. Ja. Ihr habt uns eingeladen, zu Jesus zu kommen. Und Ulf, danke, dass du das auch nochmal mit diesem Wort uns mitgegeben hast. Und jeder Gottesdienst ist eine Chance, sich ganz persönlich ansprechen zu lassen. Nicht einfach nur schöne Vorträge zu hören und schöner Musik zu folgen, sondern ganz persönlich einen Schritt zu tun und auf diese Einladung zu reagieren. Mir ist gesagt worden, man soll jede Predigt mit einer lustigen Geschichte von sich selbst beginnen. Manchmal, wenn wir so im Flow sind, der Anbetung, ja, des Lobpreises, ja, dann frage ich mich, passt das jetzt überhaupt? Ich mache es jetzt trotzdem, weil ich Anleitungen immer folge. Hat auch gar nichts mit der Predigt zu tun, die Geschichte. Also heute ist ja Wahlsonntag und Wahlempfehlungen dürfen wir ja nicht geben, auch wenn es uns schwerfällt. Michael hat letzte Woche alles dazu gesagt, was man dazu sagen kann. Und mir fiel aber eine Geschichte ein, wo doch mal jemand eine Wahlempfehlung gegeben hat, aus alter Zeit. Das ist jetzt mehr was für die ältere Generation hier. In den 70er, 80er Jahren, da war ja die Welt noch anders und die Politik war auch anders, erscheint uns heute alles irgendwie manchmal idyllisch, obwohl es damals sich vielleicht auch nicht ganz so angefühlt hat. Und da gab es ja im Prinzip drei Parteien, zwei große, eine kleine, die Welt war relativ einfach. Und da war es ja so dann, dass Helmut Schmidt Bundeskanzler war und Helmut Kohl wollte gerne Bundeskanzler werden, was er dann ja auch später geschafft hat, allerdings nicht durch eine Bundestagswahl, sondern erstmal durch dieses Misstrauensvotum. Jedenfalls irgendwann in dieser Zeit hatten wir samstagsabends eine Vortragsveranstaltung zu einem biblischen Thema und der Prediger kam aus Holland, es war kein Deutscher, es war ein Holländer, der aber sehr gut Deutsch sprach und am nächsten Tag war der Wahlsonntag. Und viele Christen damals wie heute haben sich ja gefragt, soll ich da überhaupt hingehen? Ich habe mal in die Wahlprogramme geguckt, da ist ja gar nicht das Neue Testament abgedruckt. Ich kann mich da gar nicht entscheiden. Und er hat dann auf so eine lockere holländische Art, die Holländer sind ja etwas lockerer als wir, sagte er dann auch völlig außerhalb seines Vortragsthemas, ja, ihr dürft morgen zwischen den beiden Helmuts wählen. Da wussten wir sozusagen Bescheid. Ich war da so ungefähr wahrscheinlich 12 Jahre alt, aber ich habe es mir gemerkt, du kannst zwischen den beiden Helmuts wählen. Aus seiner Perspektive, holländischer Perspektive, war das wahrscheinlich auch das eine so gut oder so schlecht wie das andere. Und für mich geht dieser Spruch so ein bisschen mit durchs Leben. Ihr könnt zwischen den beiden Helmuts wählen. Stehen heute leider beide nicht mehr zur Wahl. Ihr müsst eure Entscheidung selber treffen. Aber wir werden hier weitermachen, wir werden hier weiter eine Kirche sein, die für alle Menschen offen ist, die für alle Menschen da ist und in der wir uns gegenseitig immer wieder diese Einladung zurufen, diese viel existenziellere Wahl zu treffen, komm zu Jesus. Das Lobpreisteam hat dazu ja jetzt schon sehr, sehr schöne und sehr tiefe Lieder ausgesucht und das ist im Grunde heute auch das Thema der Predigt. Wir starten in eine Reihe zum Thema Jüngerschaft, Jüngerschaft leben, lernen. Ihr seht es hier und das wird uns die nächsten Sonntage in verschiedenen Etappen beschäftigen. Jünger oder Jüngerschaft ist heutzutage kein wirklich gebräuchliches Wort mehr. Man kennt es eigentlich nur in so vielleicht etwas kritischen oder ironischen Zusammenhängen. Aber für Jesus und zu der Zeit von Jesus bedeutete Jünger zu sein, einfach, dass man zu denen gehörte, die Jesus gut fanden, die sich ihm anvertraut haben. Und so wurden die Menschen damals bezeichnet, die sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben und auch mit allen Veränderungen und Konsequenzen, die das für sie bedeutet hat. Und insofern ist es ein hochspannendes und wichtiges Thema. Auch die ganze Apostelgeschichte hindurch werden Menschen, werden Christen als Jünger bezeichnet und nicht nur als Jünger, sondern auch als Jüngerinnen. Denn von Anfang an war es ja so, dass Jesus in seiner Nachfolge Frauen und Männer hatte. Die 12 im Apostelkreis, die 12 Jünger, die man so kennt, waren mit Rücksicht auf die damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse Männer. Aber wir wissen, es gab daneben einen Kreis von Frauen, die Jesus vielleicht sogar noch näher standen, die auch zum Teil materiell dafür sorgten, dass das Leben irgendwie funktionierte. Sie dienten ihm mit ihrer Habe, heißt es an einer Stelle, und sie waren die Letzten, die unter dem Kreuz Jesus die Treue gehalten haben und auch die Ersten, die erfahren haben, dass er auferstanden ist. Jüngerinnen und Jünger, und bis heute bleibt es spannend, sich zu fragen, was bedeutet das? Meine Frau hat mir ein Buch in die Hand gedrückt, als sie erfahren hat, dass ich mich vorbereite auf diese Predigt von Jean-Marc Comer oder Comer, ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht, das Ende der Rastlosigkeit, in dem auch der Bibelvers, der uns heute beschäftigt, eine wichtige Rolle spielt. Und dieser Autor erklärt Jüngerschaft so: einfach ausgedrückt bedeutet Jüngerschaft, sein Leben auf drei grundlegende Ziele auszurichten. Jüngerschaft bedeutet, sich auf drei grundlegende Ziele auszurichten. Erstens, mit Jesus zusammen zu sein. Zweitens, werden wie Jesus. Und drittens, tun, was Jesus tun würde. Mit Jesus zusammen zu sein, werden wie Jesus und dann tun, was Jesus tun würde. Und das hat mich sehr angesprochen. Es sind nicht nur drei wichtige Ziele, die nebeneinander stehen, sondern es sind auch drei Themen, die eine Reihenfolge haben. Und es fängt damit an, dass Jüngerschaft nicht zuerst bedeutet, irgendwas zu tun, irgendwelchen neuen Regeln zu folgen, sondern mit Jesus zusammen zu sein. Und das ist auch das Thema unserer heutigen Predigt. Kommt her zu mir, der erste Schritt zur Jüngerschaft. Und ich habe, wenn es hier weitergeht, ja, dazu auch den Bibelvers für euch. Jesus sagt, und es steht im Matthäusevangelium in Kapitel 11, Abvers 28, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Einer der ganz großen Verse aus dem Matthäusevangelium, der ganz großen Selbstaussagen von Jesus. Und ich hatte jetzt einen Gedanken, den ihr auch hattet, obwohl wir das gar nicht abgesprochen haben. Warum gestalten wir das Ganze nicht mal ein bisschen interaktiv und schauen mal, was unsere Gedächtnisleistung noch so hergibt? Und wenn ihr hier rausgeht, könnt ihr alle diesen Bibelvers auswendig. Das ist ja nicht für manche vielleicht nicht so schwer, weil sie es ohnehin schon im Schlaf können. Mir geht es aber immer so, dass ich das immer so fast kann. Weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich kenne den Vers und ich kann den auch, aber nur fast, weil ich mich dann, wenn ich ihn dann aufzusagen versuche, dann verheddere ich mich irgendwie doch wieder drin. Und an sich ist das eine ganz starke Sache, auch Bibelverse auswendig zu können. Ich glaube, jeder Mensch kennt das, dass es Sätze gibt, Gedanken, die mit durchs Leben gehen. Irgendwas, was mal jemand zu mir gesagt hat, vielleicht auch irgendein Lied, das man mal gehört hat. Das muss erstmal auch gar nichts Christliches sein. Aber das hat eine Kraft, die sich entfalten kann. Das kann Gedanken ordnen. Und die Bibel ist natürlich voll von solchen tiefen Versen und Gedanken. Auch die Evangelien, häufig gibt es so Kernverse. Im Markus-Evangelium ist es vielleicht dieser Vers in Markus 10, Vers 45, wo Jesus über sich selbst sagt, er nennt sich da den Sohn des Menschen mit einem alttestamentlichen Titel. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und das drückt ganz viel von dem aus, wie Jesus im Markus-Evangelium dargestellt wird. Im Lukas-Evangelium, wo Jesus mehr der derjenige ist, der sich uns ganz besonders in unserer menschlichen Schwachheit als Menschen zuwendet, heißt es ganz ähnlich in Lukas 19, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Und wenn wir dann ins Johannesevangelium gehen, dann gibt es natürlich gar kein Halten mehr. Angefangen mit Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren gehe. Und dann kommen diese ganzen Ich-Bin-Worte. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und im Matthäusevangelium ist es vielleicht ganz besonders dieser Vers und es lohnt sich, das auswendig zu lernen. Ich erzähle euch noch eine Geschichte von einer Tante, die ich hatte, die schon sehr lange verstorben ist. Das war so eine Hauptschullehrerin alter Garde, wie es sie bestimmt heute auch noch gibt. Ich war immer ganz froh, dass ich nie bei ihr Unterricht hatte, dass ich nur mit ihr verwandt war. Und sie hat auch nie viel über Glaubensdinge gesprochen, obwohl sie gläubig war. Das war einfach nicht so ihr Ding. Aber später bekam sie so eine Krebserkrankung und musste dann bestrahlt werden. Und dann wurde sie so in so eine Röhre reingefahren. Und eine Freundin von ihr erzählte mir, dass sie von ihr wusste, dass sie ein Lied auswendig kannte. Ein Kirchenlied, befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der die Himmel lenkt. Das ist ja ein Paul-Gerhardt-Lied und das hat sehr viele Strophen, weil dieser Bibelvers da in wunderbarer Weise durchdekliniert wird. Und sie konnte die alle auswendig, eine echte Hauptschullehrerin. Und sie hat immer, wenn sie reingefahren wurde, angefangen, das für sich so im Stillen aufzusagen, alle 12 Strophen. Und sie wusste aus Erfahrung, wenn sie die 12. Strophe aufgesagt hat, dann fährt sie wieder raus. Und es hat ihr in dieser Situation etwas bedeutet. Und das hat mir nochmal gezeigt, welche Kraft das haben kann, Dinge auch auswendig zu wissen und so ein bisschen mit durch das Leben, durch die schönen und auch durch die schweren Strophen und Stufen des Lebens zu gehen. Ja, jetzt wird es aber dann ernst. Also, Moment, wir machen es anders. Bevor es richtig ernst wird, gebe ich euch noch ein paar Tipps, wie man sich das merken kann. Das hat ja im Grunde genommen 2 Strophen und so einen kleinen Nachklapp. Und die beiden Strophen sind ganz ähnlich. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Ist erstmal ganz einfach, sind 2 Sachen. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Und jetzt kommt es nochmal. Jetzt sagt er nicht, kommt her zu mir, sondern nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das ist aber die Entsprechung. Und jetzt spricht er nicht über mich, oben heißt es, alle ihr Mühseligen und Beladenen, sondern über sich, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann kommt fast das Gleiche wie oben. Oben heißt es, ich werde euch Ruhe geben und unten heißt es, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ein Zitat aus Jeremia 6. Jesus hat ja ganz viel mit den Worten des Alten Testamentes gesprochen. Also es ist so 2-mal das Gleiche. Und dann kommt der kleine Nachklapp, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Okay, seid ihr bereit? Dann überspringen wir hier mal die... Also, wie soll ich es machen? Ich fange an, kommt her zu mir und ihr sagt erstmal nur die nächsten paar Worte. Kommt her zu mir. Super. Kleine Unterschiede in der Übersetzung sind natürlich erlaubt. Und am Handy schlinzen ist aber nicht erlaubt jetzt. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben, ganz einfach. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. So, jetzt ist die erste Strophe schon vorbei. Jetzt kommt die Entsprechung in der 2. Strophe. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Genau. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Jetzt kommt die Erläuterung. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Genau. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und jetzt kommt wieder sozusagen der Refrain. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Jetzt noch der kleine Nachklapp. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn... Okay, den Bonuspunkt gibt's, wenn ihr auch noch wisst, wo das steht, in Matthäus 11, Abvers 28. Je nachdem, wie wir so in der Zeit liegen, machen wir das am Ende nochmal. Eigentlich soll man es, glaube ich, dreimal machen, aber das müsst ihr dann vielleicht zu Hause machen, sonst wird das hier zu lang. Okay, wir haben schon ein bisschen über Jüngerschaft gesprochen und wir haben uns der Challenge gestellt, nicht der Paracetamol-Challenge und auch keinen anderen lebensbedrohlichen Challenges, die so im Internet unterwegs sind, sondern der Challenge, diesen Bibelvers vielleicht auswendig aus diesem Gottesdienst mitzunehmen. Und jetzt sage ich noch ein paar Dinge dazu. Der Vers ist so stark, wenn ihr den mitnehmt, dann reicht es eigentlich, auch ohne weitere Erklärungen. Aber ein paar Dinge sind mir aufgefallen und die sind vielleicht interessant. Ups, dabei bleibt es jetzt auch. So, mühselig und beladen. Ich finde, dass das deswegen auch so ein guter Vers ist, weil er an meiner Lebensrealität ansetzt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich sehe mich gerne als psychisch stabilen, gesunden, erfolgreichen, glücklichen Menschen. Und ich bin es auch manchmal oder teilweise, aber sehr häufig bin ich das einfach nicht. Sehr häufig bin ich mühselig und beladen. Und wir kommen hier zusammen sonntags, nicht weil wir alle so fröhliche, glückliche Christen sind, sondern zuallererst mal, weil wir wissen dürfen, dass wir mit unserer Mühsal und unserer Last hier von Jesus eingeladen sind. Und diese Einladung gilt, sie gilt für jeden, der noch gar nicht angefangen hat, mit Jesus unterwegs zu sein. Und sie gilt genauso für alle, die schon lange dabei sind. Keiner von uns ist so lange dabei, dass er nicht weiß, was das ist, Mühsal und Last. Und der erste Schritt auf dem Weg zu Jesus liegt darin, das anzuerkennen und sich dieser menschlichen Realität zu stellen. Ich musste noch mal so an dieses alte Lied denken aus dem 19. Jahrhundert. Ich bin durch die Welt gegangen. Manche von euch werden es kennen. Und da heißt es so schön, ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Also es sind ganz alte Worte, aber besser kann man es eigentlich gar nicht auf den Punkt bringen. Und ich darf das anerkennen und damit zu Jesus kommen. Einer der allerersten Jünger und auch der prominentesten Jünger ist ja Petrus. Den kennt ja praktisch jeder, ne? Der mit dem Schlüssel am Himmelstor, für alle, die das noch ein bisschen besser einordnen wollen. Davon steht jetzt in der Bibel nichts, stimmt auch nicht. Aber in der Bibel steht über Petrus, wie er zu Jesus kam und was seine erste zentrale Begegnung mit Jesus war, eine der ersten. Und da hat er als Fischer den Fischzug seines Lebens gemacht. Er hat einen Insider-Tipp von Jesus bekommen und plötzlich hat er den Fang getan, der ihn wahrscheinlich im Fischereigewerbe ganz nach vorne gebracht hätte. Aber es war für ihn auch eine existenzielle Begegnung mit Jesus. Und als er dann Jesus am Ufer wieder trifft, da sagt Petrus zu Jesus, geh von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat plötzlich gemerkt, was sein Leben im Kern eigentlich ausmacht. Und damit fängt es irgendwie an. Und ganz interessant ist eben, dass Petrus da sagt, geh von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch. Wenn ich merke, wie beladen und belastet ich bin, kann das den Impuls auslösen, wegzugehen von Gott, die Einladung gerade nicht anzugeben, zu denken, ich gehöre nicht hierhin, ich bin falsch. Und deswegen ist es so wichtig, dass Jesus dann Petrus sagt, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fischen, dein Leben wird sich komplett verändern und du bleibst bei mir. Was mich belastet, was mich krank macht, was mich verzweifeln lässt, das sollte ich nicht als Impuls aufgreifen, wegzulaufen von Jesus, sondern sich gerade in seine Arme zu werfen. Das ist die Voraussetzung dafür. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder, hat Jesus gesagt. Nicht, weil es da irgendwelche Gerechten gibt, die Jesus nicht haben will, sondern weil es diese Gerechten eben gar nicht gibt, sondern nur die anderen, die das für sich erkennen und akzeptieren. Das ist der erste Schritt und das ist die Voraussetzung dann auch für diesen Weg in die Ruhe, von der Jesus spricht. In diesem schönen Lied heißt es in der letzten Strophe, es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah in des Gotteslammes Wunden am Kreuze auf Golgatha. Und ich denke, die Dichterin hat auch diesen Bibelvers hier dabei vor Augen gehabt. Noch ein weiterer Gedanke. Die Mühseligen und Beladenen werden eingeladen von Jesus mit den Worten, kommt zu mir. Jüngerschaft, Nachfolge, das klingt erstmal nach Anstrengung, nach Konsequenz. Das hat auch damit definitiv zu tun. Aber wenn ich das aus eigener Kraft versuche, werde ich dabei immer wieder scheitern. Und deswegen lädt Jesus hier auch nicht dazu ein, in allererster Linie was zu tun oder loszuziehen, sondern einfach zu ihm zu kommen. Und das bleibt ein ganz, ganz wichtiges Prinzip und ein ganz schwieriges, weil wir manchmal gerade versuchen, diesen Schritt zu umgehen und einfach was zu tun. Aber Jesus lädt uns erstmal ein, zu ihm zu kommen. Dazu vielleicht auch eine Geschichte von den ersten Jüngern aus dem Johannesevangelium im ersten Kapitel. Da waren es vielleicht sogar die allerersten Jünger. Petrus war jedenfalls zu dem Zeitpunkt noch nicht dabei. Und da gibt es zwei Jünger, die erstmal mit Johannes dem Täufer unterwegs waren. Und als sie dann sehen, was Johannes der Täufer über Jesus sagt, wollen sie Jesus nachfolgen. Und sie folgten ihm nach, steht da einfach so. Er hatte sie gar nicht gerufen, sie folgten ihm einfach nach. Es ist so, ne? Einen Schritt umgangen, ne? Einfach losgelaufen. Und dann ist es so schön, da zu sehen, dass Jesus sich dann umdreht und sagt, was sucht ihr denn? Was sucht ihr? Eine ganz existenzielle Frage. Und dann sagen sie, Herr, wo hältst du dich auf? Und er sagt, kommt und seht. Und dann heißt es, und sie blieben jenen Tag bei ihm. Das ist der Anfang von Jüngerschaft. Sie blieben jenem Tag bei ihm. Als ich das nochmal so gelesen habe, habe ich gedacht, na schöner wäre ja, wenn da steht, sie blieben für immer bei ihm, was ja auch so war. Ne? Aber da steht erstmal, sie blieben jeden Tag bei ihm. Und dann habe ich so gedacht, naja, also wenn ich auf mich schaue, dann ist das schon so viel in meinem Leben, einen Tag bei Jesus zu bleiben. Und zwar ganz konkret diesen einen Tag, den ich gerade erlebe. Und sie blieben jeden Tag bei ihm. Dazu lädt Jesus hier ein. Und er lädt eben nicht ein, Prinzipien zu folgen oder seiner Lehre zu folgen. So verstehen ja viele Jesus bis heute, dass sie sagen, das war ein großer Lehrer, der hat tolle Botschaften verkündigt. Daran sollten wir uns bis heute orientieren. Das ist aber ein Missverständnis in Bezug auf das, was Jesus eigentlich wollte. Er hat zu sich als Person eingeladen. Im Alten Testament, im Buch der Sprüche und auch in anderen jüdischen Schriften gibt es immer wieder diesen Gedanken, die Weisheit lädt ein. Wenn man das liest in Sprüche 8 und 9, dann klingt das ganz ähnlich. Und Jesus hat sich hier auch ganz bestimmt darauf bezogen, daran Anklang genommen. Da lädt die Weisheit ein, sich den weisen Prinzipien zuzuordnen. Und Jesus sagt hier, das wird alles nur gehen, wenn du zuallererst in die Gemeinschaft mit mir kommst. Und warum? Weil Jesus sanftmütig und von Herzen demütig ist. Das ist wichtig, sich einer Person bedingungslos anzuvertrauen, ist an sich eine gefährliche Sache und kann schieflaufen. Es gibt so viele Helden, Idole. Wer darauf vertraut, dass sein Leben glücklich ist, weil er mit einem Menschen in Verbindung steht oder einem Idol folgt, der wird wahrscheinlich im Laufe der Zeit bitter enttäuscht werden. Und deswegen ist dieser Anspruch, den Jesus hier stellt, kommt zu mir, ein Anspruch, der erstmal befreit, weil er befreit aus anderen Bindungen. Wenn ich diese Orientierung auf Jesus habe, dann werde ich frei davon, von andere Bindungen einzugehen, die mir nicht gut tun, oder auch Beziehungen zu überfordern mit Erwartungen, die ich an andere Menschen gar nicht richten kann, sondern die nur bei Gott gestillt werden können. Und zu Jesus kann man diese Bindung eingeben, weil er der Mann ist, der wahrhaft sanftmütig und von Herzen demütig ist. Das klingt vielleicht schwach für uns, sanftmütig und demütig, das klingt nicht sehr heldenhaft, aber das, so klang es für die ersten Hörer, glaube ich, nicht. Denn sie wussten noch, dass Sanftmut das Attribut des Königlichen war. Wir haben hier vor Weihnachten in der Adventszeit irgendwann nochmal diese Geschichte gelesen, wo Jesus auf dem Esel nach Jerusalem einreitet, ganz einfach. Und da wird ja Bezug genommen auf ein Wort aus dem Alten Testament, dein König kommt zu dir sanftmütig und auf einem Esel reiten. Schon in der alten Zeit, im alten Israel, war Sanftmut ein königliches Attribut. Und wahre Demut kann es nur bei dem geben, der vollständig mit sich im Reinen ist und in sich ruht und an seinem Wert keine Zweifel hat. Und das gilt im tiefsten und letzten für Gott selber. Darin liegt die Demut Gottes, mit der er alles ertragen kann, was wir ihm antun. Und diese Demut hat Jesus am Ende ans Kreuz geführt. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann heißt es in dieser zweiten Strophe, lernt von mir. Ich muss auch sagen, ich tue mich auch mal ein bisschen schwer, es richtig zusammenzukriegen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, lernt von mir. Das ist dieser zweite Schritt hier von John Mark Comer, zu Jesus kommen, mit Jesus zusammen sein und dann werden wie Jesus. Lernt von mir. Wie funktioniert das mit diesem Lernen? Es funktioniert so wie immer im Leben, bei Kindern und bei Erwachsenen. Das Lernen findet nicht in erster Linie dadurch statt, dass man sagt, so solltest du das machen, das ist die Regel, sondern das Lernen findet durch Nachahmung statt. Es gibt ja diesen Spruch, man kann den Kindern so viel sagen, wie man will, sie machen einem doch alles am Ende nach. Und das ist dieses Lernen, um das es hier geht. Ab der Apostelgeschichte, in den Briefen des Neuen Testamentes, findet sich dieser Begriff Jüngerschaft nicht mehr, aber was sich sehr stark findet, ist dieser Aspekt von Jüngerschaft, der den Gedanken der Nachahmung trägt. Paulus sagt zu den Leuten, an die er da schreibt, ich glaube Philippa, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi. Nachahmung geht direkt, manchmal geht sie auch indirekt, weil ich Vorbilder habe, Menschen, mit denen ich zusammen im Glauben unterwegs bin und die mich auch anleiten können. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ich wollte euch dazu auch noch einen Vers vorlesen aus dem Hebräerbrief, in dem dieser Gedanke auch noch mal ganz stark zum Ausdruck kommt. Und wenn ihr da zuhört, werdet ihr feststellen, dass sich darin auch ganz viel von dem findet, was wir hier in unserem Bibelvers haben. Lasst uns in Hebräer 12, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, das sind die Menschen, an denen man sich orientieren kann, die sind alle in Hebräer 11 aufgezählt worden, jede Bürde die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Das ist das Thema des Joches, auf das wir gleich noch kommen. Und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist dieses Lernen durch Dasein, durch Anschauen. Und dann heißt es in Vers 3, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Und das ist genau dieser Gedanke hier auch in Matthäus 11. Ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Lernt von mir. Ja, und dann sprechen wir noch über dieses für uns etwas sperrige Joch. Nehmt auf euch mein Joch, sagt Jesus, und mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was ist ein Joch für alle Stadtkinder? Ich weiß es auch nicht so genau, aber soweit ich es verstanden habe, ich hatte noch keins in der Hand, ist das so ein Teil aus Holz oder Metall und mit dem koppelt man zwei Lasttiere zusammen und verbindet sie damit gleichzeitig auch mit der Last, mit der sie schleppen dürfen. Ich blicke jetzt einmal in die Runde zu allen Landwirten hier, ob das eine laienhaft grob akzeptable Erklärung ist. Ich weiß, ich hatte hier einmal so ein Sauerteig-Erlebnis, da wollte ich erklären, was Sauerteig ist. Das war aber falsch, aber ich wurde dann aus der Gemeinde sofort von Kundigen korrigiert. Ich könnte es jetzt auch schon wieder nicht mehr richtig sagen. Also beim Joch sind wir uns einig, das ist ein Joch. Ein Joch ist also erstmal nichts Positives. Möglicherweise, das habe ich hier in diesem Buch von John Mark Comer entnommen, war das damals durchaus so eine Redewendung. Jeder Rabbi hatte so sein Joch, sollte so zum Ausdruck bringen, seine Lehre, sein Grundprinzip. Aber ein Joch bedeutet natürlich erstmal, dass ich irgendwo festgebunden bin, eingeklammert bin, angebunden. Und vielleicht ist das auch eine demütige Erkenntnis, dass es gar kein menschliches Leben ohne Bindung geben kann. Und dass deswegen die erst einzige wichtige Frage nicht die ist, wie schüttel ich das Joch ab, sondern wo binde ich mich? An wen binde ich mich? Und wenn ich das Joch von Jesus auf mich nehme, heißt das eben auch, dass ich andere Unterjochungen ablegen kann. Da gibt es das Joch von religiöser Gesetzlichkeit. Davon spricht Jesus dann auch gleich im nächsten Kapitel und sagt es zu den religiösen Führern, ihr legt den Menschen schwere Lasten auf. Es gibt das Joch von falschen Entscheidungen. Petrus, über den wir ja schon gesprochen haben, hatte damit auch seine eigenen Erfahrungen und warnt die Christen in dem ersten Brief, den er dann selbst geschrieben hat, davor und sagt euch, überlegt euch bei dem, was ihr zu erlitt, was ihr leidet, wie viel davon kommt aus euren eigenen falschen Entscheidungen und fangt an, diese Entscheidungen in der Beziehung zu Jesus zu korrigieren. Und es gibt auch ein Joch durch falsche Beziehungen, durch toxische Beziehungen und auch das spielt im Neuen Testament eine ganz große Rolle. Welches Joch bindet mich? Wenn ich mich in das Joch mit Jesus begebe, werde ich frei von diesen falschen Bindungen. Und stattdessen verbindet mich dieses Joch eben mit Jesus. Das ist ja der Gedanke dabei. Er hilft mir tragen. Wir würden uns manchmal wünschen, wenn wir so belastet sind, dass wir eben einfach befreit werden davon. Dass es einfach einen Fluchtweg gibt aus diesem schwierigen Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich wünsche mir zum Beispiel manchmal, wenn ich so eine ganz stressige Woche habe, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ich wünsche mir so einen eingeschobenen Aufholtag. Nur für mich, den die anderen nicht haben, damit ich einfach so sozusagen wieder ins Lot komme. Die Welt bleibt so lange stehen und dann geht es mir auch wieder besser. Dann kann ich vielleicht ein paar Sachen erledigen. Das bietet uns Jesus nicht an. Er bietet uns nicht die Flucht an, er bietet uns, und das habe ich auch diesem Buch entnommen, aber einen Weg an, ein Instrument, mit dem ich diese Last mit ihm gemeinsam tragen kann. Und es ist das sanfte Joch, dass diese Last, die einfach da ist und die zu diesem Leben dazugehört, dann zu etwas macht, was für mich nicht mehr zu schwer ist. Ich kann mit ihm gemeinsam die Lasten schultern, weil er sie mit mir trägt. So, jetzt sind wir am Ende. Ich habe hier eine Übersetzung für euch dieses schönen Bibelverses, den wir jetzt nochmal aufrufen, die ich auch diesem Buch entnommen habe. Sie stammt aber nicht aus dem Buch, sondern wird da auch nur zitiert von Eugene Peterson. Und ich lese es euch nochmal in dieser modernen Übersetzung vor und dann versuchen wir noch einmal gemeinsam den Vers zusammen aufzusagen. Eugene Peterson übersetzt das, was hier steht, so: Bist du müde, ausgelaugt, ausgebrannt von der Religion? Komm zu mir, komm mit mir und du wirst dein Leben wiederfinden. Ich zeige dir, wie du wirklich zur Ruhe kommen kannst. Begleite mich und arbeite mit mir. Schau zu, wie ich es mache. Lerne die unbeschwerten Rhythmen der Gnade kennen. Ich werde dir nichts zu Schweres oder Unpassendes auferlegen. Leiste mir Gesellschaft und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Ich würde sagen, das Team kommt jetzt auch ganz auf die Bühne. Ihr steht schon bereit und wir versuchen es noch einmal. Ich lasse alle Zeilen verschwinden. Und wenn ihr es jetzt aufsagt, dann geht es nicht darum, ob ihr das jetzt perfekt im Kopf hattet, sondern es einfach nochmal durchzugehen, was Jesus uns hier heute mitgeben möchte. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn Amen. Achso, das Bonusprogramm. Matthäus Evangelium, Kapitel 11, Vers 28. Dankeschön, wir haben jetzt noch ein Lied.